Piastri kommt zum verspäteten Sieg in Belgien. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Belgien 2025. Der Klassiker in Spa ist geschlagen und ja, hat auch Nerven gekostet, auf die Durchhalteseele von vielen Formel-1-Fans geschlagen, denn das Wetter wollte nicht mitspielen. Mit Verspätung konnte der Grand Prix erst starten und ja, wie aber dann trotzdem verlaufen ist, die volle Renndistanz ist gefahren, das werden wir heute besprechen und dafür ist natürlich Matti hinterm Mikrofon. Hallo Matti.
Hallo.
Ja Matti, wir haben ja natürlich schon während des Grand Prix einiges kommuniziert auf WhatsApp und haben natürlich so die Stimmung des jeweils anderen getestet, deswegen wollen wir mal ein bisschen lockerer anfangen, viel wichtiger als jetzt irgendwie der Rennverlauf. Wie isst du eigentlich deine Pommes gerne? Was würdest du sagen, ist die Top 3 Soßen zu Pommes?
Top 3 Soßen? Ja. Ketchup, süß-saure Soße und ja, das ist eigentlich das meiste, was ich esse.
Okay.
Vielleicht,
ein Außenseiter.
Vegane Mayo, Trüffelmayo. Ja.
Trüffelmayo ist sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Kann natürlich auch zu viel sein. Muss richtig gute Trüffelmayo.
Ja.
Muss wohl dosiert sein. Aber ja, natürlich passend zum Belgien Grand Prix. Belgische Pommes, ein Klassiker.
Dann Gegenfrage, wie isst du die Waffeln?
Auch. Bin normalerweise nicht so der Waffeltyp. Ich komme selten dazu, richtig Waffeln zu essen, mehr der Pancake-Typ, aber ich glaube, Puderzucker, also Staubzucker und vielleicht auch gerne Früchte, Beeren, Erdbeeren, Heidelbeeren.
Schlager was?
Muss nicht sein, aber je nachdem, wie ich mich, weißt wie dirty man sein will mit seiner Waffel, das kann man natürlich auch. Ich bin auch Ahornsirup-Typ, kann ich was abgewinnen.
Ja, gebe ich dir.
Gut, meine Lieben. Jetzt haben wir etwas Zeit geschunden und jetzt kommen wir zum Arbeitsteil. Ja, Matti, wie war dein Rennsonntag? Wie hast du es gefühlt? Wie waren die Vibes? Wie hast du ihn verbracht?
Schlecht. Also ich muss zugeben, das Wochenende habe ich eigentlich doch relativ viel Formel 1 geschaut. Ich hatte viel Zeit zum Formel 1 schauen. Am Freitag habe ich schon geschafft, das Sprint-Qualifying zu schauen, das war ganz okay. Das Sprint-Qualifying war eigentlich vielversprechend. Der Sprint war, ganz ehrlich, komplett wertlos. Gab es 2 Überholmanöver, die waren am Start. Da hat der Max den Sprint klar gemacht. Super, den Rest hat man streichen können. Das Qualifying fand ich dann wieder okay. Und dann war ja das, okay, wir haben eine nasse Strecke. Also es war schon ein bisschen so Vorfreude auf heute. Und irgendwie, als du mir um 14.30 Uhr geschrieben hast, naja, ich bin gespannt, ob wir starten, dann war schon so super. da kommt Freude auf.
Und wir hatten schon die Vietnam-Flashbacks zu einem Spa-Grand Prix 2021, wo wir, glaube ich, 3 Stunden, 3,5 Stunden gewartet haben, dass was passiert. Haben uns schön
war
getroffen.
Nicht länger? Keine Ahnung, ja.
Ich glaube, es ist dann um 18, 17 oder so losgegangen, haben sie heute gesagt. Also es müssten dann so über 3 Stunden, bevor es dann 2 Runden hinter dem Safety Car gefahren sind. Ja, so schlimm war es dann heute nicht. 1:20 ungefähr, 1,5 Stunden hat es gebraucht, bis das Rennen offiziell gestartet ist hinterm Safety Car. Wir hatten Lando Norris auf der Pole, der sich da erkämpft hat. Oscar Piastri hat am Freitag noch den Streckenrekord aufgestellt, aber dann im Qualifying für den Sonntag eher, ja, hat er jetzt nicht am Teamkollegen vorbei können. Das hat sich dann relativ schnell erledigt, als das Rennen wirklich losging. Die Strecke war dann schon halbwegs am Trocknen, also man hat zwar mit Intermediate gestartet, aber sagen wir mal so, nach 2 Runden hat sich eigentlich der Großteil der der nassen Stellen aufgetrocknet auf die Ideallinie. Oscar Piastri gleich überholt, war eigentlich das Highlight soweit des Compris, muss man sagen. Oscar Piastri schießt dann Lando vorbei, relativ früh. Darf dir eigentlich nicht passieren, wenn du schon einen rollenden Start hast, oder? Und so
dieses Feld kontrollieren kannst. Gerade bei dem rollenden Start fand ich's, ja, der Lando ja doch bekannt dafür, in der ersten Runde seine Position zu verlieren, in der Startphase. Es war ideal, dass er sie nicht verliert, jetzt heute. Aber irgendwie Oscar in der Kurve 1 schon einfach besser rauskommen, war direkt in Kurve 1 hinter ihm. Einfach so 0,2 Sekunden und dann zieht der Windschatten halt voll. Dann ist er vorbeikommen.
Ja, aber das darf dir halt wirklich unter den Bedingungen nicht passieren, weil du hast dann auch noch den Regen, das heißt, du hast das erste den krassen Vorteil der Sicht. Du sprayst die hinter dir eh voll zu.
Ja, Oscar ist volles Risiko in Orange gegangen. Also in der, da hat er nicht gelupt, glaube ich.
Und aber
da
darfst halt
Lando,
nicht, ja. Da darfst halt nicht zurückstecken wie der Lando. Also ich weiß nicht, der hat das ganzen Sonntag, wenn man schon, also ganzes Rennen über, immer so kleine Fehler drin gehabt.
Noch am Schluss wieder, vier Runden vor Schluss oder so, wieder kommt er, arbeitet sich daran mit dem vermeintlich besseren Reifen gerade zu Schluss, war er dann nur mehr, weiß ich nicht, knapp 3 Sekunden hinter Oscar und dann macht er den Fehler und ist wieder knappe 5 Sekunden hinter Oscar.
Ja, und das ist die ganze Zeit ist das gegangen und ja, du hast halt einen Oscar, der hat, mein gut, das ist das vorne wegfahren ist natürlich ein bisschen dankbarer dann, der hat Reifenmanagement von Anfang an betreiben können, dann eigentlich, sobald sie auf die Slicks.
Ja, wobei der Lando ja auch, ganz ehrlich, ich meine, war der 10 Sekunden hinter ihm.
Er hat ja auch keine Dirty Air gehabt, das stimmt schon. Aber ja, du hast halt von hinten, von vorne halt immer reagieren können, was Lando macht. Und da man ja jetzt nicht irgendwie das Fenster so weit offen hatte, dass man da noch einen Boxenstopp irgendwie riskiert. Ja, das war das dann halt irgendwie. Ja, aber da hast du gesehen wieder, warum für mich auch immer noch Oscar der WM-Favorit ist. Wenn du solche Rennen dann hast, ja, Silverstone hätte auch gewonnen, wenn es nicht den Safety-Car-Strafe gegeben hätte. Also Oscar ist einfach abgebrühter und Lando jetzt, weiß ich nicht, sowas darfst du nicht erlauben, wenn du so einen engen WM-Kampf hast mit deinen Teamkollegen, da holst du schon die Pole mit einer starken Runde, weißt. Und dann kommst du so nicht in die Gänge. Also das ist, ich meine, es ist auch, natürlich ist es Pech dann auch, weil dann beim Wechsel auf die Slick-Reifen, da hast du dann sehr viel verloren, weil natürlich Oscar eine Runde mehr hatte auf den Slick-Reifen, wo er einen Vorsprung ausfahren konnte. Aber das war ja, also sonst.
Ja, aber da hat's ja der Lando nicht verloren. Er hat's ja verloren eben, wie du schon gesagt hast, am Anfang. Klar. Und dann zum Beispiel am Ende, wenn er den frischeren Reifen hat und dann nicht den Fehler macht in der Kurve 1 wieder, dass er zweit geht und da knapp 2 Sekunden liegen lässt, wäre das auf die letzten 4 Runden vielleicht nochmal spannend.
Das glaube ich, der hätte doch vorbeikommen müssen auch, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eben, dass Oscar, dem war ja wurscht, über 6 oder 3 Sekunden Vorsprung hat. Ich glaube, der hätte auch noch was rausholen können. Also.
Ja, hätte ich sein können, aber allerdings, ja, aber den Fehler darf er halt nicht drin haben.
Also, davon waren es zu viele an der Woche. Er hat es verloren in der ersten Runde, weil wenn es dann nicht überholt wirst, dann hast du auch den Vorteil in der Strategie, darfst wahrscheinlich als Erster reinfahren und hast du die 4 Sekunden vor, also holst du die 4 Sekunden raus. Und dann bist du auf einmal 8 Sekunden vorne oder wie viel auch immer. Also, das ist dann ein bisschen ein Schicksal. Bin noch gespannt. Wir nehmen jetzt direkt nach dem Rennen auf. Also, klopfen wir auf Holz. Nicht, dass wieder irgendwer disqualifiziert wird, gell, weil das Auto zu leicht war. Das wäre ein Schatz.
Es wäre so lustig. Theoretisch, es sind diesmal alle mit einem Stop durch, wie es damals George letztes Jahr gemacht hat. Der hat ja auch nur den einen Stopper drinnen gehabt.
Aber du hast dafür vielleicht ein paar mehr hinter Safety Car. Weißt, das am Anfang, du hast 5 Runden weniger und der Safety Car war ein bisschen sparsamer.
Ja, es hilft, dass das schlechtes Wetter ein bisschen hilft beim Spritverbrauch. Ja. Ich gehe davon aus, dass vielleicht alle am Schluss beim Sprit ein bisschen was gespart haben, damit sie eben nicht disqualifiziert werden.
Und man möchte hoffen, dass sie gelernt haben vom
letzten. Also nein, der Sprit zählt ja nicht. Das Auto wird gewogen, ohne den Sprit.
Ja, aber du musst halt, kannst das ja woanders einrechnen. Ja, egal. Das werden wir dann erfahren, wenn sie die nächsten Stunden noch eine Eilmeldung reinkommt. Wenn ihr also am Anfang der Folge noch so einen kleinen Zusatzdisclaimer hört, den ich einsprechen musste, dann macht dieses Gespräch jetzt auch wenig weniger Sinn. Egal, jetzt gehen wir mal.
Macht den Grand Prix aber nicht spannender.
Das macht den Grand Prix nicht spannender. Das wäre sogar noch trauriger ein bisschen, oder? Wenn man dann sagt, okay, dann ist sogar die Entscheidung noch abseits der Rennstrecke gefallen. Aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. McLaren, aber insgesamt, wenn man es jetzt auf die Konstrukteure sieht.
Mega starkes Gesamtpaket, war nicht schlagbar das ganze Wochenende. Also auch im war nur schlagbar durch Max, der da ein wahnsinniges Überholmanöver hatte und Red Bull für den Sprint das Auto einfach das richtige Setup gewählt hat. Für ein trockenes Rennen, für dass sie auf der Geraden die schnellsten waren. Dadurch waren sie schlagbar, ansonsten nicht.
Ja, ansonsten nicht. Und weil nach 12 Runden hatten sie irgendwie, glaube ich, 10 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc, der Dritter war. Also ja, da war nicht ansatzweise irgendeine Gefahr, dass die diesen sechsten Doppelsieg in dieser Saison nehmen lassen. Also ja, da hat man in diesen 2 Wochen nichts abbaut an Dominanz. Aber schauen wir mal noch die weiteren Kandidaten an. Ferrari, auch immer natürlich ein Rennstall, wo man Wochenende für Wochenende immer sagt, naja, aber jetzt kommen die Updates, meine Lieben, jetzt haben sie die Updates, jetzt haben sie die super Updates, jetzt wird alles anders, es ist die Seele von Lewis Hamilton in diesem Auto, nachdem er eine Checklist geschrieben hat. Und ja, wie würdest du sagen, Ferrari ist mit Platz 3 von Charles, Podiumplatz ist aktuell so gefühlt das Beste, was du holen kannst. Ist Charles da jetzt auch vielleicht wirklich so eine treibende Kraft, die regelmäßig um die Podien mitfahren kann? In diesem Auto?
Ich war überrascht, als ich erfahren habe, dass es das 5. Podium dieses Jahr ist, ehrlicherweise, von Charles. Hab ich so nicht am Schirm gehabt.
Tatsächlich, gell? Mag so oft auslassen.
Aber prinzipiell würde ich sagen, hat Charles da ein bisschen Glück gehabt. Ich würde sagen, Max mit Red Bull ist stärker als die beiden Ferrari-Piloten. Allerdings würde ich auch sagen, dass Ferrari schon einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und das Momentum sehe ich eher bei Ferrari als zum Beispiel jetzt bei Mercedes. Ich habe das Gefühl, dass der Lewis hat einfach im Qualifying-Pech gehabt. Die Rennpace war irrsinnig stark heute. Gerade im Regen war er mit Abstand der Stärkste im Feld. Und Charles hat sich gut behaupten können. Sie haben das Auto einfach perfekt abgestimmt für das Wetter heute. Oder besser, als es Red Bull gelungen ist. Ich denke schon, dass man einen Schritt gemacht hat, aber man ist halt viel zu weit weg von McLaren. Man kämpft da einfach um Platz 2. Das war's.
Ja, also so wird's auf jeden Fall ausschauen. Ich finde auch, du hast recht, Max im Red Bull hätte auch diesen Sonntag, finde ich, noch wahrscheinlich einfaches Spiel gehabt mit Charles, wenn nicht das Setup, das man vorhat, man hat auf Regen-Setup eingestellt. Da hat sich Red Bull ein bisschen vertan im ersten Rennen nach der Ära Horner. Strategisch hat man natürlich nie, ein bisschen hätte man damit rechnen können, dass man nicht wirklich fahren, wenn es so regnet, weißt. Ich meine, man kann es ja lernen irgendwann. Die 4 wird ja nicht auf einmal cool, die wird ja nicht auf einmal irgendwie mutig und sagt, hey, komm, Leute, vielleicht stört uns das nicht so krass, wenn es regnet. Sicherheit und so ist natürlich wichtig, aber dass das so lange gedauert hat, das hat dann natürlich auch, ja, das war halt dann, der Gamble ist nicht aufgegangen bei Red Bull mit dem Setup. Man hat ordentlich Highspeed hergeschenkt dadurch, indem man gehofft hat, dass das mit dem Regen klappt. Max hat irgendwie noch die ersten was, bis zum Wechsel eigentlich auf die Slicks, hat er eigentlich mithalten können mit Charles, da waren einige Chancen da und ich glaube, wenn er jetzt ein paar Runden mehr mit DRS gehabt hätte, hätte auch vorbeikommen.
Wäre was gegangen, ja. Aber man muss auch sagen, sie hatten dann ein bisschen Pech, als sie ihn in die Box geholt haben, weil beide sind gleichzeitig rein und gefühlt war Max oder war Red Bull schneller. Sie haben aber warten müssen, weil es ist ein Mercedes kommen. Ich glaube, George ist dann auch reinkommen. Dadurch haben sie stehen bleiben müssen. Und dann ist ein Williams und Charles aus der Box raus. Und währenddessen ist Max einfach gestanden. Und ich glaube, sonst wären sie schneller gewesen. Vielleicht wäre es dann nochmal anders ausgegangen, wenn Max hätte Freifahrt gehabt. Aber es hat halt nicht hingehauen. Prinzipiell würde ich sagen, war es ein okay oder eigentlich ein ganz, ganz guter Einstand von der neuen Ära da. Oder? Man hat den Sprint gewonnen und man ist Vierter geworden. Man hat am Podium, man ist nicht weit weg vom Podium und eigentlich hat man Yuki im Qualifying auch in Q3 gebracht. Der hat nach dem Sprint hat er auch den neuen Unterboden bekommen und ich konnte dann im Qualifying in Q3 reinfahren. Ich meine, sie haben sich qualifiziert 4 und 7, was okay ist. gerade wenn man sagt, dass der zweite Fahrer jetzt bei Red Bull immer schlecht war und Yuki dann aber im Rennen, bei Yuki haben sie es im Rennen ein bisschen verschissen mit der Strategie. Den haben sie jetzt lang draußen gehabt.
Es ist, wenn du sagst, das ist nicht, das ist kein schlechter Einstand. Jetzt sage ich mal auch für Laura Mekis, ja, der jetzt der Teamchef bei Red Bull ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das absolut, also es war nicht schlecht, das war jetzt auch nicht irgendwie, aber das kann man ja auch nicht erwarten. Es passiert ja jetzt kein Wunder und der Red Bull ist auf einmal so schnell wie ein McLaren. Man kann sicher damit arbeiten und man wird es jetzt eh über die nächsten Wochen sehen, was man da rausholen kann, wo man noch Stellschrauben hat, die man justieren kann, damit dann noch für Max auf jeden Fall zum Beispiel Platz 3 in der Fahrer-WM drinnen ist, ungefährdet. Ja, das ist dann schlussendlich das Ziel. Und wenn man, ja, wie du hast schon angesprochen, Yuki, wir können sie ja gleich mitnehmen. Max ist Vierter geworden, eben Yuki 13. schlussendlich. Du hast gesagt, das Qualifying war gut, das war auch wirklich nicht schlecht. Alle vier Red Bull-Autos sogar mit den beiden Racing Bulls in Q3. Das hat auch, glaube ich, lange nicht gegeben. Kann mich nicht erinnern, dass ich das mal erlebt habe.
Ich wollte gerade fragen, hatten wir das je, dass alle vier Red Bull-Autos in Q3 waren?
Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber
weil wann waren die Racing Bulls so gut, dass wir beide Red Bull in Q3 hatten und beide Racing Bulls vorne hatten?
Es war auf jeden Fall eine seltene Ansicht. Yuki aber schlussendlich auf der 13 im Ziel, hat am Schluss noch ordentlich Plätze verloren, hatte Potenzial, Pierre Gasly noch den 10. Platz abzuluxen. Am Schluss ist es dann Eingang, aber ja, von 7 Starten, rollenden Start und dann 13, da musst du von einer Enttäuschung eigentlich reden. Vor allem, weil die Punkte für den Japaner so wichtig wären, diese endlich zu holen und da ein bisschen, ja, der Alexander Wurz hat gesagt, der fährt ums Leiberl und das so fühlt sich's auch an. Und Platz 13 wird schlussendlich zu wenig sein, auch wenn die Taktik ja ihm zwei Runden später halt erst dann die Slicks draufzugeben ihm viel gekostet hat. Aber ja, es ist schlussendlich steht der Nuller. Es wird nicht reichen so.
Ich glaube bei Yuki werden sie werden ihn nicht gleich raushauen und ich glaube, sie werden sich über die Saison hinweg jetzt die Zeit nehmen und sich das anschauen. Und der Yuki wird halt die nächsten Rennen halt Zeit haben. Also sie werden nicht im letzten Rennen die Entscheidung treffen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Sie werden jetzt nicht im nach Ungarn sagen, mit Yuki gehen wir nicht ins nächste Jahr. Aber
ja, man wird sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja, man wird das, ich glaube, so ein Wechsel halt nicht bekannt geben. Ich meine, die Frage ist halt, ja, die Verträge laufen aus. Also du musst irgendwann ja bekannt geben, ob so ein Vertrag verlängert wird oder nicht.
Ja klar, aber für Yuki, sind wir uns ehrlich, viele Optionen hat er nicht.
Nicht, natürlich nicht. Ich meine, es ist so. Ich meine, wir werden dann noch sehen im Sommer, ob sich viel tun wird im Fahrerkreisfeld. Ich rechne ehrlich gesagt gar nicht so krass damit, dass allzu viel justiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass Yuki, je nachdem, vielleicht auch wieder zu den Racing Bulls, nimmst wieder Hatschar, spielst einfach jeden Mal durch. Keine Ahnung, wenn du das ein bisschen öffnest und das ist ein bisschen weniger heilig siehst, diesen zweiten Red Bull-Sitz, kannst das ja auch machen. Weißt du, dann probierst du halt den dritten noch aus. Ich meine, schlussendlich, wir wissen jetzt alle, was das Auto ist. Und nächstes Jahr müssen wir es dann eher anschauen. Das ist nur gut, vielleicht zu wissen, dass du früh dich auf dieses Auto einstellen kannst. Dass du nicht dann irgendwie sagst, okay, jetzt hast du nur 2 Wochen Zeit, dich wieder darauf einzustellen, nachdem du komplett die Vorbereitung im Racing Bull gemacht hast.
Aber ich glaube nicht, dass den Yuki wieder in den Racing Bull setzen. Ich sehe auch den Liam nicht mehr im Red Bull. Auch wenn Liam er jetzt also wesentlich bessere Ergebnisse im Racing Bull hat. Entweder schafft es der Yuki und kriegt es hin, oder er wird nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwo Ersatzfahrer werden. Und prinzipiell finde ich ihn zu gut, als dass er nicht mehr in der Formel 1 ist. Die Frage ist, was sich ergibt, es wird sich jetzt alles entscheiden, ob George den neuen Vertrag unterschreibt.
Das wird sich dann noch zeigen, wir haben ja schon ausführlich geredet, die Max Verstappen-Gerüchte sind abgekühlt und mit einem Wechsel zu Mercedes 26 ist nicht mehr dazu mitzurechnen und Toto hat schon von einem mehrjährigen Vertrag für George Russell geredet. Der dankt es ihm mit einem 5. Platz, ist jetzt auf dem Papier natürlich jetzt auch nicht viel, aber für den Mercedes in der aktuellen Form und vor allem nach dem ganzen Wochenende mit einem sehr schlechten Sprint-Qualifying ist es dann doch noch ein tröstliches Ende. Oder auch wenn man 12 Sekunden schlussendlich hinter Max Verstappen war.
Ja, der Mercedes ist im Moment, der ist nicht mehr da, wo sie angefangen haben. Also überhaupt tut sich der Mercedes gerade sehr schwer. Sie stehen im einen in Kanada, 1 und 3. Und dann Silverstone war nix. Spa, sind wir uns ehrlich, ist auch nix. George fährt eigentlich nicht wirklich mit. Kimi gumpelt eigentlich auch irgendwo rum. Also ja, im Moment.
Kimi, 16. heute geworden, muss ich wirklich sagen, so leid es mir für ihn tut, er tut sich zu schwer dafür, was du eigentlich sagst jetzt mit Mercedes. Also das Wochenende war Kimi, ganz, ganz katastrophal für ihn. Also das hat man auch gesehen. Es hat ihn ja auch getroffen. Das war, glaube ich,
hinter
ja,
Spa, vor allem Spa kennt er.
Ja, und er das sind diese Strecken, Spa, die er jetzt kennt, wo man dachte, er kann sich da jetzt ein bisschen Selbstvertrauen auch holen und ein bisschen was rausholen. Da tut er sich schwer. Also ich weiß nicht, was der jetzt gerade ist, welche Phase dieses Autos ist, dass er sich so schwer tut. Und das ist, ja, ich meine, er kann froh sein, dass scheinbar die Max Verstappen-Klausel nicht so spruchreif ist, weil es würde ja, jetzt die Entscheidung würde nicht schwer, ja, die Entscheidung würde auch nicht so schwer fallen, glaube ich, wenn es jetzt sagt, wenn Max offen wäre und der Vertrag offen wäre, dann gibst Kimi nochmal vielleicht eine Ausbildungszeit, weißt? Ein Lehrjahr. Der darf auf Gesellenreise gehen oder so, weißt?
Aber vielleicht ist der Mercedes auch einfach im Moment nicht besser.
Na, das eh nicht.
Vielleicht holt George einfach
wesentlich
mehr aus dem Auto raus, wie es Max bei Red Bull macht. Und der zweite kommt einfach nicht zu mehr. Keine Ahnung.
Ist aber halt auch nie gut. Es schaut nie gut aus, natürlich, wenn halt einer mit dem Auto super, weil dann kannst du immer sagen, das Auto kann sie. Also, und wenn jeder Fahrer da sitzt und Ansprüche stellt, Weltmeister werden zu wollen oder einer der besten 20 Rennfahrer der Welt zu sein, naja, dann musst du aber auch mit einem der 10 Autos fahren können. Wenn du mit dem Auto nicht fahren kannst, naja, dann musst du halt was anderes tun. Du musst, weiß ich nicht, DTM fahren.
Er hat auf jeden Fall noch Welpenschutz. Vor dem Rennen hätte ich gesagt, Isaac wär jetzt bei mir zu der Nummer 1 Rookie, aber Isaac hat auch kein gutes Wochenende gehabt. Ist ja irgendwie.
Aber da weiß ich auch nicht, was los war. Da würde ich wirklich noch gern wissen, was mit dem Auto war, weil dass er so weit zurückgefallen ist.
Ja.
Auf Platz 20 hat er eben schlussendlich, glaube ich, gestartet auf der 8. Genau, auf der 8.
Ja, das Qualifying war gut.
Und dann auf schlussendlich, aber so gleich auch, zwar ist er auch relativ früh zurückgefallen und irgendwie scheint er dann nicht in die Gänge gekommen zu sein, auch dann selbst gegen Golopinto keine Chance gehabt, früh dann nochmal den harten, nochmal einen anderen Slick rauf da, also irgendwie war da ein bisschen der Hund drin. Aber schauen wir nochmal ein bisschen jetzt in die Top 10, weil da ist noch ein Name, der, sagen wir mal, jetzt auch eher ein Auf und Ab in dieser Saison hat, der Alexander Albon im Williams auf der 5 qualifiziert, früh von George Russell überholt worden, aber ab dann den Laden dicht gemacht. Und das war eine ziemliche Glanzleistung gegen Lewis, oder?
Ja, war stark, aber der Williams wieder Top-Speed stark. Lewis einfach nicht vorbeikommen auf der Geraden. Das. Aber Alex, alles wieder aus dem Auto rausgeholt, gerade wenn man im Vergleich zum Carlos sieht. Alex, sehr starkes Wochenende gehabt einfach. Nur einen Platz verloren. Sie waren in der Strategie gut, sie waren immer dabei, Williams, sechster Platz. Es ist mehr, als was man mit dem Williams eigentlich rausholen kann. Also es haben ein paar federn lassen und Williams war mehr als da.
Ja, du warst halt wieder fehlerfrei. Das ist sowas, wo du dann sagst, ja, der Wechsel auf die Slicks, viele hat es nach hinten gespült, ein paar hat es nach vorne gespült, aber du hast ja in eine solide Position gehalten, hast dann noch den Ferrari hinter dir gehalten, hast die Racing Bulls hinter dir gehalten. Weißt, da war alles richtig. Und das, ja, wie du sagst, Alex, wir haben jetzt irgendwie auch hier diese große Diskrepanz das ganze Wochenende gehabt von den Leistungen der einzelnen Fahrer. Alexander Albon mit Platz 6, dann hast Carlos Sainz mit der 18. Wir hatten eben Max und Yuki, wir haben Charles und bis zu einem gewissen Grad Lewis, der sich halt sehr vorgekämpft hat mit Platz 7, eine Glanzleistung. Aber auch da war zum Start
eine große
Diskrepanz da. Und das finde ich echt spannend, dass wir das jetzt irgendwie haben, dass es wirklich immer einen Fahrer gibt, der sich so viel besser tut mit dem Auto. Und wir hatten sie bei den Racing Bulls auch lange, jetzt auch mit Isaac Hadjar viel besser als Liam Lawson. Und irgendwie, ja, gerade
McLaren, das ist ja ein, McLaren und Sauber, so die einzigen Teams, wo du beide Fahrer immer ungefähr in der Nähe hast, am gleichen Niveau hast.
Ja, voll. Und ich sehe es vielleicht noch so bei Haas, die sind vielleicht, die geben sich auch immer was, da ist einmal der vorne, die, da beißt es sich nicht aus. Aber ja, sonst, wie du sagst, das ist überraschend, dass wir da so eine Diskrepanz haben. Aber Lewis Hamilton mit der 7 hat sich nur an Alexander Albon schlussendlich die 10 ausgebissen, als das Rennen dann aber auch so ab der Hälfte eingefahren ist. Er hat diese Sturm- und Drang-Phase da in dem, im ersten Renndrittel, mit, auch gerade, wie du sagst, mit den Intermediate, richtig Gas geben, glaube ich, war dann schlussendlich Fahrer des Tages und das war absolut verdient, oder?
Ja, auf 18 gestartet, hat die großen Überholmanöver, also am Nassen ist er da einfach vorbeigegangen wie nix, war er richtig, richtig stark. Und da hat man wieder, oder da hat man, wir haben es dieses Jahr ehrlich gesagt noch nicht so häufig gesehen, was er kann. Ja, ehrlicherweise habe ich nur zwei Rennen jetzt im Kopf, und zwar China, den Sprint, und jetzt das Rennen im Regen. Da hat er wieder ein bisschen so seine, einfach aufblitzen lassen, dass er voll da ist, wenn was geht, wenn er sich wohlfühlt, und im Regen wissen wir, dass er fahren kann.
Ja, und da hast du dann auch gesehen, während andere mit vermeintlich besseren Autos hinten die Probleme hatten zu überholen, er ist durch, weißt du? Eben der Mercedes von Antonelli, der ist halt immer mal nicht so weit vorkommen. Und da hast du halt dann auf einmal, ist er durchmarschiert. Das war wirklich beachtliche Leistung, wie du sagst, da hat er sich wohlgefühlt, weil das hätte eines der schlimmsten Wochenenden für ihn werden können. Qualifiziert auf der 18, gestartet schlussendlich aus der Pitlane. Es ist ihm, glaube ich, auch im Sprint hat er keine Rolle gespielt.
Ja, weil der Sprint-Qualifying ja auch in Q1 genau. raus ist.
Ist auch in Q1 raus nach dem Drehjahr. Also es war, das war, hätte ein sehr schlechtes Wochenende sein können. Und jetzt, glaube ich, können wir, aber ich hoffe, dass er das jetzt wieder mitnimmt, damit wir da auch jetzt wieder den Lewis sehen dann in der Zukunft, den wir kennen, dass er das jetzt so ein bisschen mitnimmt und nicht dieses Wochenende eben auf dieser tiefen Note beendet, sondern dass wir da jetzt einen Lichtblick haben und dass wir jemanden haben, der auch wieder da vorne ordentlich mitkämpfen kann. Und mit 7, 6 Punkte schlussendlich geholt, das war dann eben wirklich noch tröstliches Ende.
Ja, man macht mit der Platzierung 3 und 7, lässt man die unmittelbare Konkurrenz klar hinter sich bei der Konstrukteurweltmeisterschaft.
Ja, und das war halt auch wichtig, nachdem du den Silverstone ja einen Punkt geholt hast. Also das war... Also Entschuldigung, Silverstone 5, 12 Punkte geholt hast, Mercedes hat einen Punkt geholt. Lewis-Mercedes-Kombination noch im Kopf gehabt. 8 bis 10, da haben wir jetzt auch noch ein paar Leute, die natürlich sich da dann so diese Punktehäppchen sich noch holen können. Haben wir mit Liam Lawson jetzt auch einen, der jetzt wirklich, ja, war das letzte Rennen, wo er auch wieder ein Top-Ergebnis gehabt hat? Oder war das Rennen davor? Muss ich kurz nachschauen. Im WM
Österreich. Stand.
Was Österreich, ja. Österreich war es mit einem sehr starken Ergebnis von Liam. Und jetzt auch wieder Punkte geholt. Also ich habe das Gefühl, er kommt wieder so ein bisschen an im Racing Bull. Er zeigt wieder das, warum er überhaupt befördert wurde in den Red Bull. Und ich finde, wenn er das jetzt auch so weitermacht, dann ist er, weiß ich nicht, ob er dann nicht auch eine Zukunft haben kann in der Formel 1. Weißt,
ja, in der
schon Formel öfter 1. einen abgeschrieben bei Red Bull, weißt du, also, wenn du an alle Verflossenen denkst. Und jetzt auch wieder relativ fehlerfrei, aber 8. Platz, während alle Autos ins Ziel kommen, das ist eigentlich für einen Racing Bull ein Traumtag normalerweise.
Ja, war schon gut, aber mir fehlt irgendwie was für den Red Bull-Sitz.
Darüber will ich gar nicht reden.
Aber für die Formel 1, er kommt jetzt langsam rein und die Ergebnisse bringt er mit.
Das ist das, ja. Er macht dann keine Fehler und er liefert jetzt auf einmal kommt er jetzt, hat er jetzt 12 Punkte in 3 Rennen geholt. Und das ist eigentlich was ist eigentlich solide, sage ich mal, für so einen Racing Bull, die ja wirklich in einer Position sind, wo jeder Punkt zählt. Im Duell da um die, sag ich mal, um den Platz 6. Platz 5 vielleicht nicht, aber Platz 6. Und auch Platz 9 mit Gabriel Bortoletto hat sich 2 Punkte geholt. Hier auch wieder ziemlich fehlerfrei.
Ja, war brav.
Einmal muss ich sagen, ist er mir negativ aufgefallen. Da hat er den Fahrertausch mit Nico gefordert, hat ihn auch bekommen. Aber Lawson selber überholen hat er dann auch nicht können. Also, Das war dann auch wieder ein bisschen, ja klar, ich mag das Selbstbewusstsein, denn das musst du auch fordern, aber da musst du dann auch ein bisschen liefern.
Ja.
Also da muss man ein bisschen Butter bei die Fische.
Ja, das Endergebnis passt wieder. Aber, ja,
voll.
Aber wie du sagst, da war er so vehement und dann war er, gefühlt war er doch über eine Sekunde hinter Nico, oder? Das hat doch weiter ausgeschaut, da hat doch Nico voll abbremsen müssen.
Ja, klar, das sind wieder die Klassiker mit, ne, fahr erst mal hin, in meinen Augen, bevor du irgendwie was forderst. Überhol ihn halt auf der Strecke, wenn du so viel schneller bist. Aber ja, nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist super und ja, mausert sich auch, finde ich. Also er ist wirklich der. Von, wenn's läuft, dann gefällt er mir gut und da ist auch wieder der Sauber eben jetzt auch wieder einfach weg aus der.
Ja, sind nicht mehr sind nicht mehr das schlechteste Team. Ich würde sagen, Sauber mit ich sehe Williams immer noch vor Sauber, aber ich würde sagen, so Sauber mit den Racing Bulls so auf Platz 6. Was die aktuelle Leistung jetzt betrifft, also ich würde sagen, so Williams wäre so mein fünftes Team und dann so auf Platz 6 hätte ich so Sauber mit den Racing Bulls gemeinsam.
Ja. Wo würdest du jetzt Alpine einordnen? Pierre Gasly auf Platz 10 hat sich tatsächlich noch einen Punkt geholt, hat sich im Sprint, hat er glaube ich auch ein gutes Qualifying gehabt eigentlich.
Es ist total schwierig, den Alpine einzuordnen. Pierre im Top-Niveau holt aus dem Alpine wahnsinnig viel raus. Es ist aber wahnsinnig, also ich tue mir sehr schwer, den Alpine einzuordnen, weil ich eigentlich vom letzten Jahr Colapinto einfach so gut im Kopf habe und so gut in Erinnerung habe, dass der auf einem Niveau in dem Williams war und da geht gar nichts im Alpine. Und das ist auch so ein bisschen jetzt meine Frage, liegt das einfach daran, dass der Pierre so viel besser ist und aus dem Wagen so viel rausholt, oder reicht es einfach für Colapinto nicht und ja, schwierig. Also Pierre hat ein super Rennen geliefert, keinen Fehler gemacht. Colapinto, glaube ich, sehen wir nicht mehr allzu lange im Alpine.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, bin gespannt, ob die Saison beenden wird überhaupt, aber natürlich ist, sagen wir so, ja, der es wird mal schauen, was mit Bottas passiert, ob diese Verhandlungen jetzt auch ein bisschen in den Sand verlaufen und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht einfach nur als taktisches Mittel für die Verhandlungen mit Cadillacs waren, dass man halt sagt,
ja, ich glaube, da ist man sich jetzt schon, bei Caddy ist man sich, also ist die Fahrerpaarung, von der man am ersten spricht, ist Checo und Valtteri.
Ja, dementsprechend wird es auch in Alpine interessant, da wird auf jeden Fall ein Cockpit frei nächstes Jahr dann, wenn nicht sogar schon früher, also.
Das Ding ist, du hast halt wahnsinnig viel für Colapinto zahlt.
Klar, was machst du denn auch? Was willst du machen? Wird halt ein Ersatzfahrer, also, weiß ich nicht. Er wirkt halt auch, ja, ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so zurückhaltend, so komplett das Gegenteil von dem, was man so geil fand im Williams mit ihm.
Ja.
Wo er richtig mit Biss rein und hat auch gleich den Teamkollegen mitgegeben und jetzt irgendwie alles, weiß ich nicht, da fehlt alles.
Es ist jetzt nicht dasselbe Fahrrad.
Ja, genau. Oder er wirklich überhaupt nicht dran. Er fühlt überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich meine, vielleicht jetzt, weil er jetzt gekommen ist und sagen wir, jetzt muss er gleich liefern und in Williams war er eigentlich so, kennt keiner, jetzt sitzt er da und darf befreit auffahren und jetzt auf einmal hast du irgendwie einen Druck. Das Umfeld natürlich, wir wissen alle, das alpine Umfeld ist jetzt vielleicht nicht das Beste für Talente. Um es vorsichtig auszudrücken, du hast vielleicht bei Williams auch eher einen fruchtbaren Boden, auf dem sowas, wo du dich entwickeln kannst. Aber gut, schlussendlich Platz 19 für Colapinto, es wird zu wenig sein. Die Haas dieses Wochenende mit Oli Bearman auf der 11, Esteban Ocon auf der 15. Ja, das ist auch, bei Haas weißt du auch nie, das ist immer so ein Auf und Ab. Die haben so geile Tage, die haben so gute Fahrten, auch gute Qualifyings und alles und dann sind es wieder so, meh, einfach nur meh, weißt du, nicht schlecht, aber auch überhaupt nicht mit Feuer, dass du in die Punkte kommst.
Ja, da sind sie einfach der Rest. So, keine Ahnung.
Ja, voll.
Und der Haas, ja.
Ich muss sagen, Esteban hat schlussendlich auch bis Zehnter im Klassement. Das ist ja eigentlich ziemlich gut für einen Haas-Fahrer.
Ja.
Also aktuell Top 10. Und Olli ist 18, damit nur 8 Punkten, muss ich auch sagen, hätte ich vom Gefühl gehabt, dass er mehr geholt hat. Fühlt sich nicht an wie so ein Platz 18-Fahrer. Aber schlussendlich holen nur 10 Fahrerpunkte an dem Wochenende. was er auf die Strecke bringt, schaut eh gut aus. Aber es muss halt langsam auch irgendwie was Zählbares rauskommen bei ihm. Kannst halt nicht immer Elfter werden. Wie damals, wie dieses Jahr auch mit Yuki war, wo er gefühlt ständig gut war, aber dann immer aus den Punkten rausgefallen ist. Weißt du, das ist immer so ein bisschen, mit ein bisschen mehr Glück, weißt, zwei Ausfälle und der holt da auch wieder Punkte. Also, ja. Aber der Haas ist, finde ich, schwierig einzuordnen. Ja, letztes Team, Aston Martin, für mich aktuell das Schlechteste, was
du auf der Strecke hast.
Gleich am Start, komplett auch durch, gerade Fernando aus der Pitlane gestartet, Lance komplett, weiß ich nicht, abwesend auch, nicht nur in der Berichterstattung, auch, weiß ich nicht, auf der Strecke, das ist so ein, weiß nicht, dass er überhaupt Platz 14 ist, finde ich schon wieder so fast bewundernswert, weil irgendwie, weißt du, das ist so ein Geist, der da durchschwebt.
Also spielt ich so glaube, das war einer, Rolle. Der keine zwei Stops gemacht hat.
Ja, in dem Bereich, genau, da haben viele noch einen zweiten Stopp oder so gemacht, aber ja, puh, auch hier, 12. hat eigentlich 20 Punkte geholt, das ist eigentlich
ja, die, okay. Die Aston haben die Punkte geholt, jetzt die letzten vier Rennen und jetzt, ich meine, Fernando ja Fernando die letzten hat, vier Rennen punktet und wo habe ich ihn, Lance hat am Anfang punktet, aber prinzipiell muss man sagen, ist der Aston einfach jedes Mal, irgendwie kommen sie in die Punkte, wenn sie in die Punkte kommen.
Das trifft sehr gut, irgendwie.
Ja,
weil
ich kann dir nicht sagen, was an dieses Auto. Ja, wie du schon sagst, der Haas ist manchmal auch so eine Wundertüte, aber die haben ein ganz anderes Budget. Der Sauber, zumindest, da wissen wir, die haben am Unterboden was gemacht und seitdem fühlt sich der Wagen ganz anders an. Die haben was gefunden und der ist in den Kurven einfach wesentlich schneller. Der Williams ist auf der Geraden akzeptabel. Ich kann dir nicht sagen, was der Aston kann. Keine Ahnung.
Sehr schönes
Zitat. Ich weiß nicht, was gut an dem Auto ist.
Das stimmt, ey. Ich weiß auch nicht, wo diese Punkte her sind. Das muss mit ein bisschen Glück verbunden sein. Aber ja, da muss auf jeden Fall der große U-Turn kommen dann nächstes Jahr mit Adrian Newey's Aerodynamics und mal schauen, was der Motor dann natürlich auch hergibt. Ja, wird ein spannendes Team, weil die Sprüche klopfen können. Also sie hauen immer oder holen sich gute Leute. Sie haben ja auch, Fernando ist ja auch ein guter Fahrer. Also ja, wir werden sehen, Aston Martin, aber aktuell leider
wirklich. Oh, ich bin sehr gespannt, ja. Bei Aston, da, also wenn das nächstes Jahr nicht, wenn die da nicht mindestens jedes Mal um die Punkte normal mitfahren, das ist der mindeste Anspruch. Aber eigentlich
ja, ist das seit Jahren. Der Anspruch. Das ist das seit Jahren.
Eben. Aber der Anspruch muss das sein, was sie vor, im Fernandos ersten Jahr, vor 3 Jahren hingekriegt haben, dass sie doch ab und zu aufs Podium fahren. Das muss der Anspruch von Aston sein und nicht, ganz ehrlich, also wenn die da in die Punkte kommen, ist es mehr oder weniger eine Glückssache. Sie absolut, ja. 8 Teams stärker.
Absolut. Guti, das war soweit das Ergebnis, das wir jetzt durchgegangen sind. Und ich muss wirklich sagen, insgesamt, das war einer der fadersten Compris.
Leider, Spa einfach so eine schöne Strecke. So viele Fahrer sagen im Feld, das ist ihre Lieblingsstrecke, weißt du? Und dann haben wir da ein Nix.
Diese Stunde 20 warten und dann doch noch auch noch so, ja, dann beginnen erst die 3 Stunden. Das heißt, das hält nochmal zwischen, ich habe halt auch nicht die Zeit und die Nerven, dass ich mir da jetzt irgendwie jedes Mal 4 Stunden freischaufel. Also und dann ist das Rennen langweilig. Ich dachte, geil, jetzt dann Regen.
Ja, die Simon, ehrlich, die Autos, noch? die meisten waren ja auf dem Regensetup. Die meisten waren am Regensetup einfach. Ja. Dann war es das, dass das Sack halt runter machen können, nachdem wir nicht im Regen gefahren sind.
Ja, es war ein Trauerspiel für mich bei diesem Compris, einer der langweiligsten dieses Jahres. So hart muss ich sein. Wir hoffen natürlich, dass dann in nächste Woche in Ungarn es wieder besser wird. Mal schauen. Aber es geht jetzt noch ein Rennen, gilt es noch zu schlagen, bevor wir dann 3 Wochen Sommerpause haben im Rennzirkus, bevor es dann mit den Niederlanden Ende August weitergeht. Ja, gehen wir jetzt einmal noch das Endklassement durch vom großen Preis von Belgien 2025. Oscar Piastri gewinnt vor Teamkollegen Lando Norris. Ein weiterer Doppelsieg für McLaren, während Charles Leclerc im Ferrari eben sein 5. Podium holt. brav für die Monegasken, der Max Verstappen im Red Bull hinter sich halten konnte. Vierter Platz für den Niederländer, vor aber noch George Russell, der dann doch deutlich später ins Ziel gekommen ist, holt aber mit Platz 5 ordentliche 10 Punkte. Alexander Albon mit einem richtig starken Sonntag, Platz 6 für ihn. Lewis Hamilton mit der großen Aufholjagd, beeindruckende Fahrt vom Briten, Platz 7 im Ferrari, sichern ihm 6 Punkte. Liam Lawson Platz 8 im Racing Bull mit 4 Punkten, Gabriel Bortoletto Platz 9 im Sauber 2 Punkte und Pierre Gasly im Alpine holt sich noch den Ehrenpunkt mit Platz 10. Nicht in den Punkten gelandet ist Oli Bärmann im Haas mit Platz 11, Nico Hülkenberg im Sauber auf Platz 12, Yuki Tsunoda Platz 13 im Red Bull, Lance Stroll Platz 14 im Aston Martin, Esteban Ocon Platz 15 im Haas, Andrea Kimi Antonelli, enttäuschender 16. Platz für ihn im Mercedes, Fernando Alonso im Aston Martin Platz 17, Carlos Sainz nur 18. im Williams, Franco Colapinto 19. und Isaac Hadjar im Racing Bull Platz 20. Meine Lieben, wenn ihr Feedback für uns habt, meldet euch gerne. overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse. @overtake_df1podcast heißen wir auf Instagram. Dort könnt ihr uns gerne folgen, liken, weiß nicht, was macht man auch, kommentieren, Nachrichten schreiben und unsere Tipps bekommt ihr dort auch immer vor Rennstart. Ich glaube, ich habe zumindest heute mal die Top 2 richtig getippt. Damit war ich halbwegs zufrieden.
Apropos Tipp.
Matt ist Triple. Oh, unsere Tipps für Ungarn, du hast natürlich recht.
Ja, mein Tipp gut. War mega.
Oscar Lando. Und ich sag Max. Sorry, Leute, aber ich muss ein paar Punkte gut machen, glaube ich.
Ja, Tipp. Okay. Ich sag Max, Oscar Lando.
Oh, du sagst Red Bull Sieg. Wahnsinn.
Ja, auf der langen Geraden, vielleicht regnet es mal nicht und das Setup haut hin. Und der Max holt sich dann den Sieg.
Spannend. Ja. Das gibt's dann nächste Woche bei der Rennanalyse vom Großen Preis von Ungarn. Freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund. Und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.
Ciao.